Liebe Gemeinde, allein der Glaube, das war das entscheidende Stichwort bei der Reformation und in 12 Tagen feiern wir den Reformationstag hier in dieser Kirche um 19 Uhr, gleich jetzt schon herzliche Einladung zu unserem Reformationsgottesdienst. Martin Luther hat entdeckt, wir können nicht zu Gott kommen, indem wir gute Taten vorweisen, indem wir uns abmühen, indem wir leisten, wie das in anderen Religionen der Fall ist, sondern wir kommen dadurch zu Gott, dass Jesus alle unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz von Golgatha und wir uns an Jesus halten. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Nur gibt es biblische Texte, die scheinbar dem widersprechen, die etwas anderes sagen. Zum Beispiel der Jakobusbrief, den wir uns heute anschauen. Jakobus legt Wert darauf, dass das Leben von Christen auch zu ihrem Glauben passt. Und darum steht die Predigt heute unter der Frage, ist dein Christsein echt? Ist dein Christsein echt? Wir haben heute einen Text, ein Wort Gottes, der sich mit dem Handeln der Christen beschäftigt und erscheint im Widerspruch zu stehen von dem, was Luther wichtig geworden war. Ich lese Jakobus 2, die Verse 14 bis 26 und bitte dazu aufzustehen. Da schreibt der Apostel Jakobus: Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter, du dummer Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15, 6, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt, Jesaja 41, Vers 8. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Lieber Herr Jesus, schenke uns jetzt das rechte Verständnis für dieses Wort und zeige uns, was es für uns heute bedeutet. Amen. Bitte wieder Platz nehmen. Schauen wir uns nochmal genauer an, mit was Martin Luther ein Problem hatte. Der Martin Luther, dem ist ja der Römerbrief ganz wichtig geworden, ein ganz entscheidender Brief in der Bibel und da insbesondere die Stelle Römer 3, Vers 23. Wir haben uns die mit den Konfirmanden auch schon angeschaut, könnt ihr euch erinnern, Kirchenrelle, die steht da hinten also wir sind nicht da hinten hingegangen, so weit waren wir noch nicht, aber wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Römer 3, Vers 28, ein ganz zentrales Wort, es steht eben auf der Rückseite des Reformationsaltars. Und da steht, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Ein ganz zentrales Wort, wir haben es auf der Rückseite des Reformationsaltars. Ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und jetzt lesen wir in Jakobus 2, Vers 24, da schreibt der Apostel Jakobus, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Hört sich also tatsächlich so an, als würde Jakobus genau das Gegenteil von dem schreiben, was Paulus im Römerbrief schreibt. Jetzt also die Frage, wie können wir das verstehen? Zum einen, wir müssen immer berücksichtigen, in welcher Situation etwas in der Bibel gesagt ist. In verschiedenen Situationen kann auch Verschiedenes richtig sein. Da ist zum Beispiel ein Christ, der ganz unsicher fragt, habe ich genug geleistet? Sollte ich nicht noch mehr tun? Und selbst wenn er kurz vorm Burnout steht, fragt er sich, ich könnte immer noch mehr tun, ich könnte noch mehr für Jesus tun. Und da ist es ganz wichtig, so einem Christen zu sagen, es kommt nicht darauf an, was du tust, entscheidend ist, was Jesus für dich getan hat. So wie es der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Ein anderer, der sich jetzt ganz sicher ist, ja, ich habe mich zu Jesus Christus bekehrt, ich gehöre zu Jesus Christus, es passt alles und wie mein Leben jetzt so aussieht, das ist völlig egal, wenn ich sündige, es ist völlig egal, Jesus ist für mich gestorben, ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte. Und diesen müsste man dann mit Jakobus fragen, bist du dir wirklich sicher, dass du Christ bist, wenn dir ganz egal ist, wie du lebst? Offensichtlich schreibt Jakobus genau an solche Christen, die genau an dieser Stelle ein Problem haben. Und deshalb musste er auch die Werke so betonen. Das ist das eine. Ein zweites, das hilft, wenn wir Jakobus und Paulus nebeneinander stellen. Wir müssen uns immer anschauen, was meint jemand mit dem, was er sagt. Das Problem ist ja, dass Leute oft gleiche Worte benutzen und mit den gleichen Worten Unterschiedliches meinen. Ich nehme jetzt ein ganz plattes Beispiel. Da redet zum Beispiel einer von Liebe und er meint damit, für jemand anderen da sein, jemand anderen was Gutes tun, sich für jemand anderen aufzuopfern. Und dann redet ein anderer auch von Liebe und er meint einfach nur Geschlechtsverkehr, also mit dem anderen ins Bett zu gehen, also nur etwas von dem anderen zu kriegen, was ihn selber erfreut. Das gleiche Wort mit ganz verschiedenen Bedeutungen. Und so auch bei Apostel Jakobus und bei Apostel Paulus. Für Paulus ist der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, das automatisch ein Leben mit Jesus einschließt. Man könnte sagen, der Apostel Paulus versteht den Glauben ganzheitlich. Wer nach dem Apostel Paulus an Jesus glaubt, der kann nicht anders, als von ihm verändert zu werden und sich von ihm prägen zu lassen. Die Liebe Jesu, die er erlebt hat, die ist so stark, die hat einfach Folgen. Und ein Musterbeispiel, eine Musterstelle dazu ist der Galaterbrief, Galater 5, Vers 6, da schreibt der Apostel Paulus, dass der Glaube in der Liebe tätig ist. Das heißt, die Liebe ist sozusagen ein Teil des Glaubens. Und Werke sind für Paulus dagegen etwas, wo jemand sich an Vorschriften abarbeitet, wo jemand etwas leistet, wo jemand sich abmüht, damit er sich den Himmel verdienen kann. Er ist da sehr in Auseinandersetzung mit dem jüdischen Gesetz, mit Pharisäern und so weiter und so fort, die durch die strikte Einhaltung des jüdischen Gesetzes vor Gott gerecht werden wollten. Jakobus dagegen versteht Glaube und Werke ganz anders. Glaube ist für ihn eher etwas Theoretisches. Dass jemand es für wahr hält, ja, es gibt Jesus, ja, was in der Bibel steht, das stimmt. Und darum kann er dann in Vers 19 schreiben, die Teufel glauben's auch. Ja, auch der Teufel weiß, wer Jesus Christus ist. Er weiß es vielleicht sogar oft viel besser als wir. Aber ein Teufel würde natürlich nie im Sinne von dem, was der Apostel Paulus unter Glauben versteht, an Jesus glauben. Also er würde nie mit Jesus leben, ganz im Gegenteil. Und die Werke sind bei Jakobus dann das Leben, das aus dem Glauben herauswächst. Also das wäre das, was beim Apostel Paulus dann die Liebe ist. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist, bei Jakobus sind es die Werke. Und dann ist klar, im Verständnis von Jakobus, Glaube und Werke, die müssen immer zusammenkommen, die müssen zusammenwirken, wie er schreibt. Und Paulus und Jakobus setzen deshalb unterschiedliche Schwerpunkte. Inhaltlich meinen sie genau das Gleiche. Es hört sich zwar widersprüchlich an, aber eben weil die unterschiedlichen Wörter unterschiedlich gefüllt werden und unterschiedlich verstanden werden, ist es dann eben kein Widerspruch. Und wir schauen uns heute Jakobus 2 an, was ich vorhin verlesen habe, und wir fragen uns, wie sieht unser Leben im Spiegel dieses Gotteswortes aus? Führt unser Glaube auch in unserem Leben dazu, dass sich etwas ändert? Oder die Frage für heute, ist dein Handeln echt? Zwei Fragen dazu aus unserem Text. Ich fange jetzt mit einer ersten Frage an. Ziehst du dich nur auf einen theoretischen Glauben zurück? Ich habe eine Geschichte gelesen über eine ganz ungewöhnliche Hochzeit in Indien und da heißt es, die Hochzeit war vorbei, die Verwandten aus allen Gegenden Indiens waren zu diesem Fest gekommen und haben sich dann wieder verabschiedet, die Geschenke sind ausgepackt worden und endlich waren das Brautpaar Sunil und seine Braut allein. Und als der Hochzeitswagen die Straße in Bombay herunterfuhr, rückte Nanili, die Braut, ans äußerste Ende des Sitzes, so weit weg von ihrem Ehemann, wie sie konnte. Sunil, bring mich heim zu meinen Eltern, sagte sie. Heim, Nanili? Was meinst du damit? Wir haben doch gerade erst geheiratet. Ich will nicht in das Haus, das du gebaut hast, wenigstens nicht für lange Zeit, bring mich wieder nach Hause zurück. Und Sunil schaute seine Frau befremdet an, aber es konnte kein Zweifel sein, sie meinte es wirklich ernst. Und sein Erstaunen wuchs, als sie fortfuhr, Sunil, ich bin glücklich, dass wir verheiratet sind, wir gehören zueinander, ich darf deinen Namen tragen, aber bitte, ich möchte lieber zurück zu meinen Eltern als bei dir bleiben. Ich will versuchen, dich wenigstens einmal in der Woche zu sehen, weil wir ja verheiratet sind, aber mit dir zusammenleben, daran kann ich nicht denken. Ich gehe zurück in mein altes Leben, zu meinen alten Freunden, meinen alten Interessen. Wirklich, ich liebe dich, ich habe dich ja geheiratet. Ich gehöre für immer zu dir, aber ich will nicht, dass du in mein Leben eingreifst. Ich möchte leben, wie ich es will. Natürlich, wenn ich krank bin oder wenn ich Geld brauche, werde ich dich sofort rufen, denn schließlich bist du ja mein Mann. In der Zwischenzeit danke ich dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich dir gehören möchte. Danke, dass du mein Mann bist, aber Hände weg von meinem Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das jemand ausgedacht hat, aber die Geschichte finde ich sehr treffend. Man könnte ja fragen, ja, wäre das eine gute Ehe? Natürlich überhaupt keine gute Ehe. Ehe heißt ja, das Leben miteinander zu teilen. Und genau das ist es auch, was das Christsein ausmacht. Es gibt viele, die nennen sich Christen, aber sie verhalten sich Jesus gegenüber wie diese Nanili ihrem Mann gegenüber. Ja, schön, dass ich zu dir gehören darf, aber bleib weg von meinem Leben. Und mancher drückt es nicht so mit Worten aus, aber er drückt es aus mit seiner Haltung, mit seinem ganzen Leben. Gott fragt dich heute Morgen, welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Bist du bereit, dein Leben mir zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit, dich von mir verändern zu lassen? Genau das ist das Anliegen vom Apostel Jakobus in unserem Gotteswort heute. Er wendet sich gegen Leute, die formal Christen sind, aber eben nur formal und wo das gar nicht sichtbar wird. Die vielleicht sagen, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, alles ist gut. Oder vielleicht noch mehr auf Schladminger Variante, ich bin im Kindergottesdienst gewesen, ich war dann auch in der Fontäne dabei, wir haben auch mal eine Entscheidung für Jesus getroffen, alles ist doch gut. Es ist immer wieder so, dass ich Menschen begegne, die früher sehr ein wichtiger Teil hier waren, die einfach in der Fontäne waren und die auch sagen, ja, mir ist das wichtig und meine Kinder, für die ist mir das auch wichtig, die sollen das kennenlernen. Und wenn ich dann frage, und wie sieht heute dein Christsein aus? Ja, jetzt ist alles anders, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich einen Beruf, jetzt habe ich eine Familie. Und man ist einfach nicht mehr dabei und man bringt sich nicht mehr ein. Ich möchte jetzt niemanden verurteilen, das kann letztendlich eh nur Gott entscheiden, wer Christ ist und wer nicht Christ ist. Aber der Jakobusbrief, der stellt uns doch in Frage. Jakobus fragt, zum Beispiel in Vers 14, was hilft's, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist klar, nein. Ein theoretischer Glaube kann nicht selig machen. Wer nur theoretisch glaubt, der ist eigentlich kein Christ. Das ist kein Glaube. Und so auch Vers 17. So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Haben wir einen toten Glauben oder haben wir einen lebendigen Glauben? Einen Glauben, der nur formal ist oder einen Glauben, der wirklich unser Leben prägt? Übrigens, auch Martin Luther hat Glauben so verstanden als lebendigen Glauben. Er hat einmal gesagt, wir sind nur aus Glauben alleine gerettet, aber nicht aus einem Glauben, der alleine bleibt. Er meint damit, dass ein Glaube, dass aus dem Glauben eben die Werke der Liebe wachsen. Also nochmal, wir sind nur aus Glauben allein gerettet, aber nicht aus einem Glauben, der allein bleibt. Und es war auch immer wieder das Thema bei Erweckungsbewegungen. Es hat ja immer wieder Aufbrüche gegeben. Ich habe in Deutschland Theologie studiert, im Süden von Deutschland, und da gab es den sogenannten Pietismus. Pietismus ist eine Erweckungsbewegung aus dem Luthertum. Und da war es so, dass viele sehr, sehr viel wussten aus der Bibel, wahrscheinlich viel mehr als wir heute, aber eben der Glaube war nicht mehr lebendig, es ist eingeschlafen. Und Erweckung bedeutete, der Glaube ist echt geworden. Und es war dann so, dass die Menschen wieder Freude bekamen, das Wort Gottes zu hören. Es war nicht einfach nur eine Pflichterfüllung. Es ist zu vielen zusätzlichen Versammlungen gekommen, neben dem Gottesdienst. Es hat dann dort die sogenannte Stund angefangen. Die Leute sind in den Gottesdienst gegangen, aber sie wollten noch mehr. Und am Nachmittag haben sie sich wieder getroffen, sind zusammengekommen und haben die Bibel weiter vertieft. Sie wollten einfach mehr von Gott erfahren. Sie wollten mehr mit ihm leben. Und dann kam es auch vor, immer wieder, dass die Männer dann ihr Geld auch anders eingesetzt haben, dass sie ihr Geld nicht mehr in der Bar verprasst haben und plötzlich mussten einige Bars zusperren. Das heißt jetzt nicht, dass Alkohol trinken falsch ist, kein Missverständnis bitte, aber es zeigt sich, dass der Glaube das Leben von Menschen ganz konkret verändern kann. Und so ist so eine Erweckung, wie es eben im Süden von Deutschland war, ein gutes Beispiel, wie toter Glaube lebendig werden kann. Jakobus gibt uns noch weitere Beispiele aus der Bibel. Da ist zum Beispiel der Abraham. Der wird in Vers 21 bis 23 erwähnt. Abraham, eine der herausforderndsten Geschichten aus der Bibel. Abraham war sogar bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Er wollte einfach wirklich Gottes Willen tun. Natürlich wollte Gott nicht wirklich, dass jetzt der Sohn stirbt. Er wollte einfach Abraham prüfen. Ist er bereit, alles für mich zu geben? Und deshalb, Abraham ist ein gutes Beispiel dafür, dass jemand, der glaubt, auch Werke tut, auch den Willen Gottes tut. Und es ist ganz interessant, weil eben der Abraham, der kommt bei Jakobus vor, aber der kommt auch beim Apostel Paulus vor. Der Apostel Paulus beruft sich in Römer 4 und auch im Galaterbrief Kapitel 3 auf den Abraham. Und da ist der Abraham der erste Gläubige im Sinne des Glaubens jetzt vom Neuen Testament, den gibt es da schon im Alten Testament, wo deutlich wird, allein der Glaube rettet. Und wir sehen schon wieder diese Spannung, aber gleichzeitig auch, dass Paulus und Jakobus das Gleiche letztendlich in anderen Worten sagen. Für den Apostel Paulus ist ganz klar, Abraham hat Gott einfach ganz vertraut. Und Jakobus betont, wer glaubt wie Abraham, der tut auch, was Gott wirklich möchte. Ein zweites Beispiel wird hier noch erwähnt in unserem Text, nämlich die Rahab. Die Rahab war eine Prostituierte. Aber genau sie wird sogar als ein Vorbild genommen. Weil sie die Boten, die Kundschafter, die der Josua geschickt hat, um dann eben Jericho einzunehmen, Rahab hat in Jericho gewohnt, weil sie die aufgenommen hat und weil sie die dann auch versteckt hat und weil sie die ihnen geholfen hat, dass sie wieder unbemerkt die Stadt verlassen konnten. Manchmal können gerade uns Menschen helfen, die Vorbilder sind. Wir brauchen oft Vorbilder im Glauben. Also wir haben hier biblische Vorbilder, den Abraham und wir haben die Rahab, aber vielleicht kennt der eine oder andere auch andere Vorbilder, wo er sagt, die überlegen, die leben ihr Christsein so überzeugend. Da kann ich mir was abschauen. Willst du auch dein Christsein so leben? Was hindert dich daran? Vielleicht denkt jemand jetzt, was für ein Druck, das hört sich so nach Leistungsdruck an. Ich muss Werke tun. Kann ich denn nur zu Gott kommen, wenn ich viel kann? Was ist, wenn ich versage? Und da müssen wir uns die Stelle genau anschauen. Jakobus schreibt hier nicht, ihr müsst perfekt sein. Jakobus schreibt auch nicht, ihr dürft keine Fehler machen. Er wendet sich gegen Leute, die meinen, sie müssten eigentlich gar nichts tun. Es wäre völlig in Ordnung, wenn ihr Christsein und ihr praktisches Leben nichts miteinander zu tun haben. Und die gar nicht bereit sind, sich von Gott verändern zu lassen. Wenn du jetzt also sagst, du möchtest mehr dein Leben verändern lassen und du möchtest mehr so leben, wie es Gott gefällt, dann trifft das, was Jakobus hier schreibt, nicht auf dich zu. Aber du kannst dich natürlich herausfordern lassen, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Und was auch sehr entlastend ist, wir müssen es ja nicht aus eigener Kraft tun. Gott hat gesagt, ich schenke dir den Heiligen Geist, ich schenke dir meinen Geist und dieser Geist, der ist es, der uns dann verändert. Und natürlich werden auch die, die wirklich mit Gott leben wollen, nicht immer alles richtig machen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich merke es immer wieder, mein Gottvertrauen ist immer noch manchmal sehr, sehr klein und ich bin auch immer wieder entsetzt, wie weit ich von Gott weg bin. Und dann freue ich mich und ich brauche es einfach so sehr, dass Jesus auch für meine Schuld gestorben ist. Und wir dürfen ihm das einfach wirklich auch in ganz großer Offenheit bekennen. Herr, ich habe versagt. Ich habe es jetzt nicht so hingekriegt. Aber danke, dass du auch dafür ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du auch dafür bezahlt hast. Also nochmal, es geht nicht um Perfektionismus. Es geht auch nicht um Leistungsdruck. Aber es geht darum, dass wir nicht stehen bleiben bei einem theoretischen Glauben, dass wir uns nicht zurückziehen und einfach sagen, ja, wir halten das schon für richtig, sondern dass wir uns immer fragen, was heißt das jetzt in der Praxis? Wie sieht das ganz praktisch in meinem Leben aus, dass mein Glaube echt ist? Dass mein Glaube und mein Handeln zusammenpassen. Ich komme noch ganz kurz zu einer zweiten Frage, mit der es jetzt praktisch wird an dieser Stelle. Wir haben jetzt das Grundsätzliche geklärt. Jetzt kommt die zweite Frage. Bist du für andere da, die deine Hilfe brauchen? Jakobus legt in seinem Brief einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Reichtum und Armut. Und das haben wir auch kurz in unserem Gottes Wort heute angesprochen. Da geht es um das Teilen. Vers 15 und 16. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Als Beispiel für das konkrete Leben im Glauben haben wir hier die Hilfe von Menschen, die in Armut leben. Und es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema für uns Christen, also das Thema Geld und Besitz. Wir können natürlich sehr dankbar sein für das, was uns Gott geschenkt hat. Aber man muss schon ganz offen sagen, es ist auch eine große Gefahr bei uns, dass wir uns an diese äußeren Dinge festklammern und dass wir meinen, ja, das ist alles für mich und ich habe eh so wenig und wir sind dann nicht bereit zu teilen. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört in der Schriftlesung vom reichen Jüngling, ein reicher Mann, der letztendlich sehr an seinem Besitz gehangen ist. Was bist du bereit für andere zu geben? Natürlich möchte Gott, dass wir allen Menschen helfen. Es ist aber interessant, dass Jakobus hier von Brüdern und Schwestern spricht, die Hilfe brauchen. Also Brüder und Schwestern, das sind diejenigen, die gemeinsam mit uns an Jesus Christus glauben, die zur Familie Gottes gehören. Besonders wichtig ist deshalb die tatkräftige Hilfe für Christen. Wie schaut das bei uns in der Gemeinde aus? Helfen wir uns gegenseitig? Oder ist es bei uns so ein Tabuthema, Geld zum Beispiel? Geld hat man, ist ja Privatsache. Ich glaube, dass wir vielleicht oft auch zu wenig voneinander wissen. Dass wir gar nicht so genau wissen, ein Bruder, eine Schwester, um es jetzt mit Jakobus zu sagen, die hat einen Mangel. Wie wäre es, wenn wir offener darüber reden? Wir reden ja auch sehr offen darüber, wenn jemand krank ist. Bitte bete für mich, ich komme ins Krankenhaus. Ich habe eine schwere Operation. Man kann aber genauso doch ansprechen, mir geht es finanziell nicht gut. Ich brauche Unterstützung. Bitte auch auf mich zukommen in so einer Frage. Mancher fragt sich ja, es gibt so viel Not, wo soll man da anfangen? Und nicht selten tut man dann gar nichts, weil man sagt, es überfordert mich sowieso. Besser ist es an einer Stelle anfangen. Natürlich, nicht jeder muss alles machen, aber eine Empfehlung, frag doch einfach mal im Gebet, Herr, wo möchtest du, dass ich mich engagiere, wo ich etwas tue, Vielleicht ist es ein bestimmtes Land, vielleicht ist es ein bestimmtes Projekt, vielleicht ist es ein bestimmtes Anliegen, das Gott dir dann aufs Herz legt. Gelegentlich bleibt dann oft der Gedanke, ja, was bleibt dann für mich übrig? Und ich brauche auch eine Altersvorsorge und sowas. Natürlich ist das auch sehr wichtig, nur wenn wir da so ängstlich fragen, dann glaube ich, dass wir innerlich nur immer noch ärmer werden. Wer dagegen merkt, oder wer einfach abgeben kann, der merkt, dass er auch immer reicher wird. Es ist ein Privileg, geben zu können. Und geben ist seliger als nehmen, sagt die Bibel. Es kommt Freude ins Leben hinein. Jemand hat mal gesagt, wir dürfen loslassen und das mit Freude. Und da ist Spenden der erste Schritt, der uns hilft, weil es uns zeigt, wie viel wir schon haben. Und dann geht es weiter. Durch Spenden fühlen wir uns automatisch reicher. Wir werden nie reich, wenn wir uns nicht reich fühlen. Die erstaunliche Erfahrung ist ja auch die, wenn wir etwas verschenken, dann schenkt Gott uns auch immer etwas zurück. Es muss nicht die gleiche Währung sein, es kann dann auch was anderes sein, aber wir werden gesegnet. Im Propheten Maleachi, ganz kurz noch, da ist vom Zehnten die Rede, dass man den Zehnten abgeben soll, heißt dort, bringt den Zehnten in voller Höhe und prüft mich damit, ob ich dann nicht das Himmelfenster auftun werde und Segen herabschicke, die Fülle. Also der Zehnte ist so ein guter biblischer Weg, kein Gesetz natürlich, aber einfach eine Richtlinie zu sagen, 10% meines Einkommens, das möchte ich für Gott abgeben, für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Und dann verspricht Gott, wenn du das machst, du wirst gesegnet. Also, ich möchte Mut machen, probier das aus. Ist dein Handeln echt? So war die Frage am Anfang. Und die Antwort, die kann nur jeder für sich ganz persönlich beantworten. Gott fragt dich, antworte also mit deinem Leben. Lasst uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir gehören dürfen. Vergib, dass wir dich und deinen Willen so wenig oft ernst nehmen und zeige uns, wie wir glaubwürdig als Christen leben.